Ja, herzlich willkommen zu dem Thema Familie unter Druck. Es wird sich nicht vermeiden lassen, heute Nachmittag Leute zu enttäuschen. Also der eine wird sich wünschen, das Thema hättest du noch ein bisschen länger machen müssen. Das hättest du vielleicht rauslassen können, damit sind wir durch oder so. Der eine fühlt sich nicht genug ermutigt, der andere fühlt sich nicht genug aufgeklärt. Also das ist einfach so ein Thema, zu dem auch jeder eine Meinung hat. Und deswegen finde ich das gut, dass wir am Ende auch eine Diskussion haben, die auch jeder äußern darf. Und natürlich vertrete ich nur eine bestimmte Denkrichtung oder nicht eine, sondern ist natürlich klar, wird im Vortrag deutlich, dass ich natürlich auch eine Lebenspräferenz habe und als Christ unterwegs bin. Und natürlich hat das eine gewisse Färbung, das ist gar keine Frage. Was aber nicht heißt, dass man nicht kontrovers diskutieren darf am Ende, und da freue ich mich auch drauf auf das Gespräch. Aber ich denke, wir haben die Herausforderung, wir müssen uns mit unserer Zeit auseinandersetzen und wir können als Christ nicht den Kopf einziehen und sagen, das Gewitter zieht vorbei, das wird nicht passieren. Die Gesellschaft verwandelt sich, verändert sich und wir werden uns zunehmend auf einen Konfrontationskurs begeben mit dieser Gesellschaft, worin unglaubliche Möglichkeiten bestehen, weil wir plötzlich mal wieder einfach eine Geltung haben. Ja, die ist nicht mal positiv, aber man nimmt uns wieder wahr und man kommt mit Leuten ins Gespräch und es erstaunt, wie viele Menschen, die Gott eigentlich überhaupt nicht kennen oder keine Beziehung zum Glauben haben, das eigentlich total unterstützen. Und das ist eine Riesenchance, mit Familie Plus von morgen Evangelisation zu leben. Ja, ich will das Thema so ein bisschen dreiteilen. Die Auflösung ist jetzt nicht optimal. Das Bild ist ein bisschen geschnitten, weil es über ein iPad gestreamt wird, aber über einen Apple TV. Aber das wird euch jetzt, glaube ich, nicht stören. Ich werde das so in drei Schritten machen. Einmal gesellschaftlicher Druck auf den Familienbaum. Das ist eine soziologisch-politische Perspektive. Also ich bin ein gelernter Sozialwissenschaftler, habe das studiert an der Uni und mit dem Schwerpunkt Familiensoziologie. Von daher ist das auch so ein Bereich, in dem ich gerne auch gearbeitet habe und arbeite. Es wird also ein bisschen, aber in einer abgespeckten Version, sodass ich nur 4 Punkte nehme. Dann im zweiten Schritt werden wir sehen, Familie muss sich bewähren, immer wieder. Unsere Herausforderung, das hatte ich heute Morgen schon gesagt, ist keine, die nicht Gesellschaften vor uns auch zu bewältigen hatten, es waren nur andere. Aber die Gemeinde Jesu war immer angefochten, es gab immer Probleme, Erziehung war immer schwierig, Kinder waren nie einfach, es gab immer Herausforderungen und wir haben eben nur die für unsere Zeit gilt. Und Jesu Gemeinde wird diese Herausforderung genauso bewältigen, wie sie es immer bewältigt hat. Und auch die Dünger für starke Familienwurzeln sind uralt. Der Dünger, der Familien vor langer Zeit am Leben gehalten hat, der ist auch heute stark genug, um uns durch diese Zeit zu bringen. Deswegen soll die Perspektive am Ende sehr positiv sein, ja? Aber wir müssen zwischendurch mal unten durch. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Also bitte nicht frustrieren lassen, ist auch kein Schimpfen über die schlimmen Zustände und so. Das soll so gar nicht wirken. Also ich hoffe, dass ich das rüberbringe, ja? Nicht der Baum, aber so ein Baum, der lag auf unserem Schulgelände 2017 bei einem Sturm, der durchzog. Und das war eine Birke, die umgefallen war, direkt aufs Schulgelände, also auf den Schulhof. Und das war umso erstaunlicher, als dass wir ein Baumsatzungsgutachten machen müssen. Jedes Jahr ist ein Fachmann, der alle Bäume begutachtet und allen unseren Bäumen hervorragende Gesundheit bescheinigte. Jetzt lag die Birke da auf dem Boden und es zeigte sich, die Wurzeln waren total abgefault. Wie kann das sein? Die Birke war in Wonne und Pracht, ja, der volle Baum wuchs, aber er hatte keine Wurzeln. So, und ich habe den Eindruck, dass das Thema Familie ähnlich ist. Die Familienbäume fallen. Und zwar weiß ich das aus der Praxis. Ich habe das nämlich jeden Tag in der Schule. Und das sind nicht Bäume von irgendwelchen, das sind Bäume von Christen. Also 80% unserer Kinder kommen aus Freikirchen in den August-Hermann-Franke-Schulen. Und etwa 90% sind überhaupt irgendwie christlich sozialisiert im weitesten Sinne. Und es sind christliche Familien, die fallen. Also sind Kinder, sind wer auch immer. Ganz unterschiedlich, das volle Programm. Also letztendlich alles, was wir sonst auch in den Nachrichten hören, das findet in christlichen Gemeinden auch statt. Und es macht keinen Sinn, davor die Augen zuzumachen, weil das ist unsere Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, auch in Gemeinden. Wir haben es mit Alleinerziehenden zu tun, wir haben es mit Geschiedenen zu tun, wir haben es mit Leuten zu tun, die im Leben Wege gehen, die nicht gerade sind. Und die deswegen jetzt auf einmal keine Christen mehr sind oder so, sondern sie sind Teil auch der Gemeinde Jesu und wir brauchen einen Weg, diesen Menschen zu helfen. Und das ist das, was mich einfach beschäftigt, dass wir in unseren Gemeinden noch ganz am Anfang sind, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen, wie begegnen wir solchen Menschen. Auf jeden Fall, nicht alle Kinder, die auffällig sind, sind Scheidungskinder, aber alle Scheidungskinder sind auffällig. Das ist ein eherner Grundsatz bei uns. Und wir merken, dass das eine unglaubliche Arbeit bedeutet, auch eine finanzielle Arbeit, weil man muss Schulsozialarbeiter einstellen, es geht um Therapieplätze, Psychiatrie und so weiter, das kostet die Gesellschaft was. Und beste Prävention ist, in Familie und Ehe zu investieren. Da haben wir als Gemeinde Riesenchancen. Weil wir diskutieren nicht erstmal über Grundwerte und worauf wir uns denn einigen wollen. Das haben wir in Gottes Wort. Das ist eine Riesenchance. Und ich will das mal so an diesen vier Punkten deutlich machen. Der erste Punkt, die erste große Herausforderung ist, und das nehmen wir, glaube ich, auch wahr, der Staat verabschiedet sich schleichend von christlichen Werten. Und das ist nicht nur so ein Bauchgefühl, das lässt sich also tatsächlich objektivieren anhand der Nomenklatur des Bundestages, also der Gesetzgebungsverfahren und auch so Prozessen, die sich ein bisschen über Europa hinaus bewegen. Also man kann nicht sagen, dass das Grundgesetz ein christliches Grundgesetz ist, ja. Auch wenn in der Präambel steht, in der Verantwortung vor Gott, haben sich die deutschen Länder diese Verfassung gegeben. Aber es ist von der Ethik her durchaus ein Werk, das einer christlichen Ethik sehr nahe kommt. Und wir merken, dass sozusagen, auch wenn die ersten 20 Artikel ja die unveränderlichen sind, dass da doch eine ganze Menge rumgearbeitet wird. Und dass sich sozusagen anhand der Nomenklatur schon ablesen lässt, ich müsste eigentlich 2019 mittlerweile hinschreiben, 1976 Einführung des Abtreibungsrechts, damals gab es noch eine Indikationslösung, das heißt also die Indikation bestimmte darüber, ob eine Schwangere abtreiben darf oder nicht, innerhalb der ersten 12 Wochen gab es also eine kriminologische oder soziale Indikation oder sowas, dann war das erlaubt. Dann 1977 das Scheidungsrecht wurde eingeführt, eine wahrscheinlich Zwangsnotwendigkeit, weil es einfach von der Gesellschaft gefordert wurde. 1995 kam die straffreie Abtreibung in dem Sinne, dass es jetzt eben eine Fristenregelung gab. Also jetzt war der Grund egal. Eine Schwangere durfte, auch egal welchen Grund sie hatte, abtreiben, wenn es eben eine Beratung vorher gab, innerhalb einer gewissen Frist. Dann 2000 das Gesetz zur gewaltfreien Erziehung, § 1631 BGB, regelt ganz klar, Kinder haben das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Das hat für ganz große Diskussionen gesorgt in christlichen Kreisen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr das, würde ich jetzt mal vermuten, noch großenteils erlebt, dass eure Eltern euch mal einen Klaps gegeben haben. Oder das volle Programm, was sich da drumherum spinnt sozusagen. Und jetzt plötzlich war das, auch dieser Klaps war praktisch eine Ordnungswidrigkeit. Ja, keine Straftat, steht ja nicht im Strafgesetzbuch, steht im BGB. Aber es war eine Ordnungswidrigkeit und sollte sozusagen den moralischen Zeigefinger erheben, liebe Eltern, ihr sollt eure Kinder nicht mehr körperlich züchtigen. Und das hat natürlich Fragen ausgelöst. Gerade unter Christen werden wir jetzt kriminalisiert. Das ist ja alles nicht passiert. Familien werden nicht kriminalisiert. Aber es hat so ein Geschmäckle, weil wir natürlich in der Bibel her auch Anweisungen haben, die die körperliche Züchtigung freistellen und trotzdem der Staat das jetzt nicht mehr will oder nicht erlaubt. Also wir brauchen als Christen eine Antwort, wie wir damit umgehen. Komme ich später nochmal zu. Dann 2001 die eingetragene Lebenspartnerschaft, die zumindest Lebenspartnerschaften so einigermaßen der Ehe gleichgestellt hat. Ja, das Einführung der legalen Prostitution, seitdem ist Deutschland ja das Drehkreuz für internationalen Frauenhandel. Es wird eigentlich in keinem Industrieland werden so viele Frauen gehandelt wie in Deutschland, und zwar völlig legal. Also das ist sozusagen, wir sind zu einem internationalen Drehkreuz des Menschenhandels geworden. Das ist voll in die Hose gegangen. Man hatte versucht, das zu entkriminalisieren, das Thema. Das Gegenteil ist eingetreten. Also das ist bisher auch ein Tabuthema in der Politik. Man ist da bisher nicht wirklich rangegangen. Ja, die Ehe für alle, 2017 verabschiedet, die völlige Gleichstellung nicht bisexueller, wie soll man das jetzt nennen, also alle homosexuellen Beziehungen eben der Ehe gleichstellt, auch steuerrechtlich, erbrechtlich und so weiter. Die Einführung des dritten Geschlechtes Ende 2017, die Werbung für Abtreibung wird legalisiert. Also die Frage ist sozusagen, ist das nur der Anfang? Denn wenn wir uns mal die internationalen Diskussionen anschauen, dann stellt man fest, es gibt noch ein paar andere Themen. Zum Beispiel, ob wir demnächst im Grundgesetz einführen, dass die Mitmutter gibt. Also dass man sozusagen nicht mehr den biologischen Vater angeben muss, sondern dass eine Mutter als biologische Mutter neben einer anderen Mutter angegeben werden kann. Also das ist kein Quatsch, das wird im Bundestag diskutiert. Ich bin mir auch sicher, das kommt. Also dass der biologische Vater praktisch ausradiert wird aus dem Leben eines Kindes und eine Mutter als Mitmutter eingetragen werden kann. Oder Leihmutterschaft. Warum soll man das demnächst nicht auch einführen, dass man Babys bestellen kann und ausgetragen wird in anderen Ländern? Geht das? Embryonenspenden, Polygamie oder Polyamorie, Züchtung von Menschen. Alles das ist im Moment möglich und in anderen Ländern ist das gemacht. Und es ist zu erwarten, dass wir da sozusagen in der Ethik auch noch ein paar Dinge erleben werden, die in diese Richtung gehen. Ich denke, es ist wichtig für uns als Christen, dass wir sozusagen auch verstehen, wir leben in einer ganz besonderen Zeit, in der ein Staat sich mal auf der Grundlage einer christlichen Ethik bewegt hat, ohne sich wirklich als christlich zu verstehen. Und das verändert sich halt. Und die Bibel sagt nicht, der Staat ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit, sondern die Gemeinde. Wir haben den Auftrag, der Welt ein Licht zu sein in diesen Fragen. Es ist nicht der Staat, der den Auftrag hat, das für uns zu machen. Aber wir haben das überhaupt nicht gelernt. Ja, wir sind als Bundesbürger mit so einer Mutter-Staat-Fixierung gewohnt, dass man das für uns macht. Und das Kämpfen um diese Dinge haben wir überhaupt nicht gelernt. Wir haben es nie gelernt. Und wir kommen jetzt in eine Situation, in der Christen in anderen Ländern schon seit Jahrzehnten stecken. Die kämpfen für ihren Glauben. Manchmal bis zum Tod. Und sind uns da weit voraus. Und wir müssen da hingehen und Nachhilfeunterricht nehmen, wie man das denn macht, für seinen Glauben zu kämpfen, weil wir das verlernt haben. Und deswegen ist das gut, dass wir als Gemeinden auch Missionsaktivität machen in solchen Ländern, wo Christen verfolgt werden, um zu lernen, wie man in einer Gesellschaft lebt, die sich zunehmend gegen uns wendet. Denn dass das geht, das beweist die Kirchengeschichte. Das können wir uns 2020 von vielen Gemeinden abschauen. In einer pluralen Gesellschaft geht es nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Und Mehrheiten werden sich ändern. Und immer wieder werden die sich ändern. Die einzige Wahrheit, die unveränderlich ist, das ist Gottes Wort. Das ist unveränderlich. Alles andere ist veränderbar. Und wir müssen das nur lernen, für unseren Glauben zu kämpfen und mit Freude auf Zurückweisung zu reagieren. Ja, wie das im Petrusbrief steht, freut euch, wenn ihr in Versuchungen und Herausforderungen kommt, weil ihr wisst, dass euer Glaube sich bewähren kann. Da kann Jesus leuchten. Und das ist für uns ungewohnt. Das fühlt sich auch komisch an, ne? Belächelt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Das sind wir nicht gewohnt. Wir haben das nicht trainiert. Aber es ist eigentlich Grundrepertoire der Gemeinde immer gewesen. Wir haben nur einen Bildungsrückstand. Ja, wir müssen wieder anfangen, klarzumachen, es ist nicht die Aufgabe des Staates. Es ist unsere Aufgabe, die Wahrheit hochzuhalten. Die zweite Herausforderung ist, dass Geschlechtererziehung zu einem Kampffeld geworden ist. Also früher war Mann und Frau sowas wie Hund und Katze. Ja, da wusste jeder, was gemeint war. Der Himmel ist blau und die Sonne ist gelb. Ja, das war selbstverständlich. Das ist heute nicht mehr so. Ein Mann ist nicht mehr eine Frau ist nicht mehr eine Frau, sondern es hat eine Wandel stattgefunden, das sogenannte Gender Mainstream. Geht jetzt heute davon aus, das hat man als Flächenideologie in die Welt gebracht, dass das Geschlecht eben nicht mehr angeboren ist, sondern es wird anerzogen. Also deine primären Geschlechtsmerkmale sagen nichts darüber aus, ob du eine Frau oder ein Mann bist, sondern dazu wirst du gemacht. Deswegen kann aus jedem Junge ein Mädchen, aus jedem Mädchen ein Junge und auch 60 andere Identitäten werden. Also letztendlich bist du biologisch determiniert. Einerseits sagt man ja, das ist ja das Verrückte daran, einerseits sagen diese Leute, es gibt eine geschlechtliche Determination, also du bist geschlechtlich angelegt auf zum Beispiel Homosexualität. Andererseits sagen sie aber, die Geschlechtlichkeit ist nicht angelegt, sie wird anerzogen. Also diese Ideologie ist auch hoch widersprüchlich. Das macht es auch so schwer, damit umzugehen. Ja, man benutzt das biologische Geschlecht dann, wenn man es braucht und lehnt es dann ab, wenn man es braucht. Aber das ist nicht logisch, das ist auch nicht stringent, weil es geht nicht um Wahrheit, es geht hier um Lüge. Und das macht es auch so schwer, damit umzugehen, weil man meinte, dass eben in der Ungerechtigkeit der Welt ihre Ursprung unter anderem darin hat, dass es überhaupt Bipolarität gibt von Mann und Frau. Ja, also da aus dem Geschlechterkampf entsteht Unrecht, Leid, unterschiedliche Bezahlung von Mann und Frau. Das gibt's eigentlich nur deswegen, weil es Mann und Frau gibt. Hätten wir keinen Mann und Frau mehr, gibt's auch all diese Ungerechtigkeit nicht mehr. Also was müssen wir machen? Nicht die Ungerechtigkeit abschaffen, wir schaffen Mann und Frau ab. Das ist die Logik dahinter. Und jetzt ist das eben möglich, dass man bei Geburtsanzeigen, mittlerweile ist das ja auch in den Meldeämtern so, dass man jetzt eben angeben kann, männlich, weiblich oder eben divers oder eben was anderes. Meistens heißt es divers, ja. Also man darf heute legal eben auch in Steuererklärung und so weiter, muss man nicht mehr ein klares Geschlecht angeben, sondern man kann auch eins von all den anderen wählen. Und das ist durchaus etwas, was von der Bundesregierung gepusht wird. Also ich habe normalerweise ist diese Präsentation nochmal 20 Folien länger. Die könnt ihr gerne auf der Website der AHF-Akademie runterladen, euch das nochmal alles angucken. Aber das ist zu frustrierend, das hier alles zu referieren. Deswegen habe ich das ein bisschen abgekürzt. Eine Website, die ich nur euch mal empfehle zu lesen, ist regenbogenportal.de. Das ist vom Bundesbildungsministerium. Und dort gibt es eine Handreichung für Kita-Leitungen, also für Kita-Erzieher, wie man das Thema Gender sozusagen in Kitas unterbringt, also bei den ganz Kleinsten. Da will ich euch noch ein bisschen was draus zitieren aus dieser Broschüre. Die Informationen in Bildungsmaterialien sollen fachlich und wissenschaftlich auf dem neuesten Stand sein. Und dies bedeutet beispielsweise, dass sie klar kommunizieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Das ist also klarer wissenschaftlicher Stand. Ja. Dann wird gesagt, LSBTIQ-Themen, also das sind Lesben, Schwule, Transsexuelle und queere Themen, sollten auf keinen Fall zusammen mit sexuellen Störungen wie Beispiel Pädophilie in einer Lehreinheit behandelt werden. Also da will man sich dann doch von abgrenzen. Ja, es gibt zwar die freie Wahl, aber so ganz frei ist die Wahl dann doch nicht. Bei Pädophilie hört das dann doch auf. Die Nahelegung eines solchen Zusammenhangs ist fachlich falsch und gefährlich. Ja, im Widerspruch zu allen Psychopädagogen, die damit zu tun haben, und Psychiatern, eine sexuelle Identitätsstörung ist eine sexuelle Identitätsstörung. Ja, und da kann ich nicht unterscheiden zwischen dem und dem. Oder Bilder, die Lerneinheiten zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt illustrieren, sollen die LSBTIQ-Community in ihrer Vielfalt abbilden. Auch hier sind explizite und implizite Darstellungen gefragt. Für Kitas. Also Pornodarstellungen in Kinderbüchern sind gefordert. Das soll man darstellen. Ja? Respekt und Akzeptanz gegenüber LSBTIQ-Themen sind nicht diskutable Grundvoraussetzungen von Lehreinheiten zum Thema. Dazu gehört zum Beispiel, nicht die Klasse über die Erwünschtheit der Öffnung der Ehe für alle diskutieren zu lassen oder darüber, ob es heute noch Gleichstellungsmaßnahmen braucht. Solche Ansätze verleiten dazu, Rechte von LSBTIQ-Personen und den Respekt vor ihnen als verhandelbar anzusehen. Das ist ein Maulkorb, das ist ein Denkverbot. Von der Bundesregierung angeordnet. Ja, sie ordnet an, es darf über bestimmte Themen nicht mehr diskutiert werden. Das ist nicht verhandelbar. Das ist neu. In einer Gesellschaft, die Meinungsfreiheit im Grundgesetz stehen hat, ist das ein Aufruf zum Gesetzesverstoß. Aber man merkt, wie weit das geht. Die Bundesregierung selbst pusht das Thema. Ich will euch da nicht mit allem ermüden, was da alles in Büchern steht und so weiter. Aber man merkt, das ist nicht mehr nur Randthema einer Gruppe, sondern das ist im Mainstream wirklich angekommen. Die Schulbücher sollen so umgestaltet werden, dass sich vom Mathe bis zum Erdkundebuch überall LSBTIQ-Themen finden. Ja, dass man möglichst Familie nicht mehr als Vater, Mutter, Kind darstellt, sondern in allen Varianten, die eben gesellschaftlich so da sind. Das zeigt sich so ein bisschen lustig in dieser Gendersprache, da habt ihr sicher schon was mitbekommen. Also, dass man mit diesem Gender-Sternchen arbeitet zum Beispiel, aber dass es dann eben auch nicht mehr LKW-Fahrer heißt, sondern LKW-Fahrender, nicht mehr Studenten, sondern Studierende, Professor heißt dann Professix, also weil das ER ist das Problem, ja. Drucker statt Drucker, Computer statt Computer, ja. Also das ER muss eliminiert werden. Das ER soll in Wörtern nicht mehr vorkommen. Das ist männlich. Und da lacht man erstmal drüber, weil man denkt, das ist natürlich Quatsch, weil es geht ja um das generische Maskulinum. Es geht ja gar nicht um die Männlichkeitsform. Aber das ER ist das Hassobjekt. Es geht tatsächlich darum, das Männliche zu eliminieren in der Sprache. Also was man weiter männlich nennen darf, ist Verbrecher oder Terrorist oder Arbeitsloser, ja. Vergewaltiger. Da findet ihr nirgendwo ein Gendersternchen. Ja, das sind also absolut ungegenderte Begriffe. Aber andere Sachen, sie werden sehr wohl gegendert. Das fällt zumindest auf. Und man merkt, dass sich in der Sprache was tut. Die Menschen verlieren den Bezug zu dem, was wir Wahrheit nennen. Und das führt dazu, dass natürlich Wahrheit irgendwann sinnlos wird. Also, dann kann ich irgendwann auch sagen, wenn das Geschlecht jetzt nichts mehr aussagt, wenn Mann jetzt nicht mehr Mann ist und Frau nicht mehr Frau, dann kann ich auch sagen, ich bin ein Japaner. Ja, weil ich fühle mich wie ein Japaner. Ja, wer will mir denn sagen, ob ich ein Japaner bin oder nicht? Das sind doch völlig willkürlich festgelegte Kategorien. Das ist doch gesellschaftlich geprägt, was ein Japaner ist, oder? Dann kann ich doch für mich sagen, ich bin Japaner. Oder ich bin ein Hund. Ja, das ist doch gesellschaftlich geprägt, was ein Hund ist. Das kann man doch ändern. Wer will mir denn sagen, was ein Hund ist und was nicht ein Hund ist? Habe ich nicht die Freiheit, das zu sagen? Und das kann ich für andere, ich bin 7 Jahre alt, 3 Meter groß, ich bin ein Regenbogentaucher. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber so fühle ich mich halt. Also ist gefühlte Wahrheit der Maßstab für das, wie ich lebe? Wir merken, das ist Gaga, ja. Also, so kann man doch nicht leben, Gesellschaft leben. Und warum ist das so? Ja, weil es keine verbindliche Maßstab mehr gibt. Es ist jetzt alles konstruierbar. Der sogenannte Konstruktivismus, in dem wir uns unsere Wahrheit konstruieren, ist Teil unserer Kernlehrpläne in allen Bundesländern. Ob wir jetzt in Nordrhein-Westfalen sind, in Hessen, in Baden-Württemberg, da steht in den Lehrplänen drin, der Konstruktivismus ist die leitende Ideologie unserer Kernlehrpläne. Es gibt kein Wahr und Falsch mehr, sondern Wahr ist das, was du dir wahr machst. Wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit. Und natürlich ist so eine Ideologie auf Konfrontationskurs mit Leuten, die sagen, wir glauben an einen Jesus, der gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Das geht natürlich gar nicht. Der Punkt ist nur, dass das, was die Bibel sagt, funktioniert. Und das andere funktioniert nicht. Und das gesehen auf Jahrzehnte hin. Gottes Ethik funktioniert. Gefühlte Wahrheit macht Sprache sinnlos. Aber Gottes Wort ist Wahrheit. Ja, ich will mal sagen, Gott hat ja auch Humor, ne? Gott hat die Wahrheit in die Sprache gelegt, ne? Das ist in einem anderen Seminar, erkläre ich das Lehrern. Also wenn ich zum Beispiel sage, es gibt keine Wahrheit, dann kann ich diese Aussage nur prüfen, weil es Wahrheit gibt. Weil gäbe es keine Wahrheit, könnte ich die Aussage auch nicht prüfen, ob es Wahrheit gibt. Ja, aber weil es Wahrheit gibt, weil Gott diese in die Sprache gelegt hat, die Logik ist immanent in der Sprache enthalten, es macht die Aussage überhaupt Sinn. Deswegen kann ich sowas überhaupt behaupten, weil es sich überprüfen lässt, weil es gibt Logik in der Wahrheit, in der Sprache selbst. Warum ist das so? Weil Sprachen Geschöpfe Gottes sind. Gott hat Sprachen geschaffen. Bei Babel wurden Sprachen geschaffen, sind nicht entstanden. Sprachen sind Geschöpfe Gottes. Und wie Geschöpfe können Sprachen leben, geboren werden und sterben. Sind Geistwesen. Weil sie kommen von Gott, denn er ist das Logos. Und deswegen versucht der Teufel, über Sprache Verwirrung zu stiften. Aber Gott hat sich verewigt in Sprache. Sie enthält ihn selbst, Logik nämlich. Und wir kommen aus der Nummer nicht raus. Und das macht die Philosophen wütend. Ja, wir werden das Problem Gott nicht los. Denn er hat sich überall hinterlassen. Es gibt einen tollen Film von Harald Eier. Das ist ein Norweger, der ein Video gedreht hat über das Gleichstellungsparadox. Und er hat einfach 2011 sich gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Norwegen das geschlechtergerechteste Land auf der Erde, auf dem Planeten, also wir machen seit 40 Jahren Geschlechtergerechtigkeit, wie kann das sein, dass in Norwegen nur 10% der Ingenieure Frauen sind, aber 90% der Krankenpfleger weiblich? Das dürfte ja gar nicht sein, oder? Also wenn das Gender Mainstream recht hat, dann muss es überall 50-50 geben, weil es ist ja sozusagen gesellschaftlich anerzogen, das spielt ja keine Rolle. Und wie die machen ohne Ende Gendererziehung, Jungs werden ständig Gesundheitsberufe nahegebracht, die Mädels werden in Ingenieurberufe eingearbeitet, 40 Jahre machen die das. Und Erfolg ist gleich null. Es tut sich gar nichts auf dem Markt. Und dann hat er sich auf die Suche gemacht, hat mal gesagt, Mensch, das muss ja einen Grund haben, jetzt untersuche ich das mal. In Deutschland ist das übrigens so, 95% der Erzieher sind weiblich. Und bei den Krippen sind sogar 98%. Und das will und will sich nicht ändern. Also es wird ja ohne Ende auf Girls und Boys Days Werbung gemacht, aber irgendwie wollen die Jungs keine Erzieher werden. Das kommt zwar mal vor, aber in aller Regel sind das Frauen. Und das hält sich ganz konstant, egal wie viele Milliarden wir in diesem Markt stecken. Es will sich einfach nicht ändern. Und das ist bei den Studienplätzen von Physikern nicht ähnlich, von Ingenieurberufen ganz ähnlich. Und die Idee von dem Harald Eier war, naja, vielleicht ist der Gender gar nicht der Grund. Was könnte denn der Grund sein? Hat dann einen Professor Kipper gefunden in UK, in England. Der hat eine Studie gemacht, in 53 Ländern wurden 200.000 Personen befragt. Und da gab es ein signifikantes Ergebnis, dass Männer kulturübergreifend eher technische Berufe bevorzugen und Frauen soziale. Das lässt sich anhand von Statistik nachweisen. Egal in welchem Land du groß wirst. Dann ist er weitergegangen, hat gesagt, naja, ich untersuche mal, was ist denn mit den geschlechtergerechteren Ländern, also sagen wir mal Norwegen, Holland, Deutschland, also die so ganz stark jetzt auch diesen Gleichberechtigungsgedanken fördern, verglichen mit Ländern wie Saudi-Arabien und so weiter und stellt fest, je geschlechtergerecht ein Land ist, desto klarer sind die Berufsgrenzen. Also desto eher wählen Frauen Frauenberufe, Männer Männerberufe. Das ist ja ein Paradox, oder? Das ganze Gegenteil soll ja erreicht werden. Also wie kommt das, dass Frauen in gendergerechten Ländern eher Frauenberufe wählen und Männer Männerberufe? Es dürfte ja eigentlich gar nicht sein. Und hat dann weiter gefragt, hat dann Dr. Trond gefunden, der Kleinkinder untersucht hat mit 9 Monaten. Und zwar hat er ein Experiment gemacht, ein Setting. Er hat einen leeren Raum aufgebaut und auf dem Boden 8 Spielzeugsimulationen, also Spielzeugsettings. Hat also 3 Jungenspielzeuge, 2 Mädchenspielzeuge und 2 neutrale Spielzeuge dahingelegt. Und konnte bei Krabbelkindern signifikant nachweisen, dass die Jungen die Jungenspielzeuge wählen, die Mädchenspielzeuge. Da gibt's ja noch nicht viel Gendererziehung. Ne? Gut, die haben vielleicht einen blauen Himmel gehabt, als sie geboren wurden oder so, oder einen rosanen Strampler. Hat gesagt, kann sein, dass die jetzt schon Gendererziehung hatten. Also gehe ich noch weiter zurück, fand einen Professor Baron Cohen, auch in UK, der 24 Stunden alte Säuglinge untersucht hat. Und zwar hat er Folgendes gemacht, der hat ein Gesicht genommen und ein technisches Spielzeug und hat geguckt, ob Jungs oder Mädchen, was sie häufiger angucken. Und kann nachweisen, dass die Mädchen signifikant häufiger das Gesicht anschauen, die Jungs das technische Spielzeug. Da gibt es nun wirklich keine Geschlechtererziehung. Und dann fragte er Evolutionsbiologen in diesem Film, woher kommt das eigentlich? Und dann sagen die, das ist völlig logisch, die Natur hat natürlich eine Aufgabenteilung festgelegt, weil das auch für das Überleben des Menschen viel sinnvoller ist, als dass es die nicht gäbe. Ihr Evolutionsbiologen, das hat nichts mit Christen zu tun. Und dann sagen Evolutionsbiologen in diesem Video, ja, das hat mit dem Testosteronspiegel zu tun. Jungs haben einen höheren Testosteronspiegel, der nachweislich eine technische Präferenz erzeugt. Man kann bei Mädchen nachweisen, dass Mädchen mit einem höheren Testosteronspiegel eher technische Berufe wählen als Mädchen mit einem geringeren Testosteronspiegel. Und kommt dann dahin, das sind keine Christen, das sind alles säkulare Geschichten. Ne? Da sagen Evolutionsbiologen, ja, das macht ja auch Sinn, weil diese Spezialisierung sozusagen einfach im ganzen System der Selektion von Vorteil ist. Also Leute, die sich klar spezialisieren, sind bevorzugt. Da würden wir natürlich sagen, die Evolution vertreten wir nicht. Würden sagen, von der Schöpfung hat Gott das so angelegt. Aber Fakt ist, dass es nachweisbar ist, dass eine biologische, angeborene Präferenz gibt für Mann und Frau sein. Das ist nicht etwas, was anerzogen wird. Es wird natürlich auch kulturell geprägt. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die auch eine kulturelle Prägung haben. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass Frauen eine eher soziale Präferenz haben und Männer eine eher technische. Auch wenn das natürlich im Einzelfall auch immer unterschiedlich sein kann. Aber es gibt Querschnittuntersuchungen von diesen 200.000 Leuten, die das nachweisen, was uns einfach nur bestätigt darin. Natürlich gibt es eine Bandbreite, gar keine Frage. Aber im Trend sind Männer Männer und Frauen Frauen. Es ist nicht gesellschaftlich anerzogen. Und so dürfen wir unsere Kinder auch prägen, uns von so einer Ideologie nicht in die Irre führen lassen. Die Fakten und Argumente sind gegen sie, auch wenn der gesellschaftliche Druck maximal ist. Aber es macht unseren Kindern zu schaffen, weil sie werden in der Schule damit konfrontiert. Es wird ihnen schon in der Kita eingeimpft. Ja, ob du ein Junge bist, weiß man nicht so genau. Vielleicht bist du auch ein Mädchen, vielleicht bist du auch was ganz anderes. Leb, was du willst. Und da haben Eltern riesen Chancen. Wir haben große Möglichkeiten, Kinder zu prägen. Wodurch? Indem wir ihnen das vorleben. Ein toller Papa zu sein, eine tolle Mama zu sein. Ich will nicht sagen, dass das immer gelingt. Dass das Leben der Kinder wird nicht garantiert gelingen, nur weil wir uns Mühe gegeben haben. Ja, das ist am Ende Gottes Gnade. Und sind auch nicht Kinder immer gesund, nur weil man das beabsichtigt hat und das Gute angelegt hat. Aber ich glaube schon, wiederum, wenn wir uns die große Menge der Familien anschauen, ja, dann ist das gut. Dass wir selbstbewusst damit umgehen, dass wir sagen, Mädel, Gott hat dich als Frau geschaffen, du wirst eine Mutter. Bereite dich darauf vor. Und Junge, Gott hat dich als Mann geschaffen, du wirst ein Vater. Und ich bereite dich darauf vor, was das heißt. Und dass wir Kindern in der Jungschau, in der Jugend Mut machen dazu, sich zu ihrem Mannsein und Frausein zu bekennen. Mit der ganzen Vielfalt, die damit verbunden ist, ja. Aber dass wir den Mut haben, uns dazu zu bekennen, ganz egal, was der Zeitgeist dazu sagt. Dann müssen wir ein bisschen unterscheiden, was ist eigentlich normaler kultureller Wandel und was ist Angriff auf die Familie. Nicht alles, was an Veränderung stattfindet, ist ja deswegen gleich, ja, ganz negativ und falsch und so. Manche Sachen sind einfach auch Veränderungen, denen wir uns anpassen. Also ich denke, Familie ist ein Überlebenskünstler, die sich Herausforderungen immer wieder angepasst hat. Nehmen wir mal Beispiel das ganze Haus im Mittelalter oder in der bäuerlichen Zeit. Da war die Frau die Managerin des Hauses. Also ich sag mal, die Frau hatte praktisch sowas wie die Geschäftsführung inne. Da war der Hof zu bewirtschaften mit den Knechten und Mägden, mit den Kindern, manchmal mit den Kindern von anderen Höfen. Der Mann war unterwegs, der war auf dem Feld, der da machte die harte körperliche Arbeit, der war in Verhandlungen mit Außenstellen, hat sich die Arbeit geteilt. Aber die Frau war Familienmanagerin. Ja, die war vollzeitig berufstätig. Da musste den ganzen Tag geackert werden. Sie war voll im Betrieb eingespannt. Dann hat sich das ein bisschen gewandelt mit dem Bürgertum. Irgendwann war das ja schick, mal gar nicht zu arbeiten. Ja, ist weder Mann noch Frau arbeiten gegangen. Da hat man dann eben Blümchen gepflanzt und Polo gespielt und sowas. Also da hatte man Knechte und Mägde, die diese Arbeit für einen machten, wenn man in die Kohle hatte. Und dann hat sich das wieder gewandelt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es normal, dass ein Mann arbeiten ging Vollzeit, die Frau zu Hause blieb bei ihren Kindern. Hat sich das wieder geändert. Jetzt ist es eher so, dass beide paritätisch arbeiten, was ja oft auch nötig ist und so weiter. Ich glaube, das sind Veränderungen, die hat es in der Geschichte immer wieder gegeben. Und der kann sich Familie darauf einstellen. Das schaffen wir. Und auch Ganztagsschule hat natürlich Familie verändert. Auf einmal kommen die Kinder erst um fünf nach Hause. Ja, vorher hatte sie schon um 13:30 zu Hause, ja, aber Ganztagsschule nimmt jetzt mehr Zeit in Anspruch. Auch das kann Familie schaffen. Selbst das Thema Kindererziehung und Medieneinfluss, eine Riesenherausforderung. Aber wir schaffen das. Das ist zu meistern. Andere Generationen haben andere Herausforderungen. Wir werden das packen. Gewaltfreie Erziehung ist ein Rieseneingriff gewesen für viele. Ja, jetzt habe ich ein wichtiges Werkzeug weniger in der Erziehung. Ja, aber auch das schaffen wir. Man kann Kinder erziehen, auch ohne, dass man sie körperlich züchtigt. Aber wir müssen ein bisschen kreativ werden. Auch der Männerhass, der Feminismus, am Ende nichts ganz Neues und dass die Mutterrolle als Heimchen im Herd verlästert wird, was ich ganz schlimm finde. Das schaffen wir. Das hat es immer wieder mal gegeben. Und es gibt Angriffe auf die Fundamente von Familie, wo ich denke, da werden Grenzen überschritten. Abtreibung zum Beispiel. Ja, da braucht es unseren ganzen Widerstand, weil diese Ungeborenen keine Stimme haben. Sie schreien nicht. Es spricht niemand für sie. Ich weiß nicht, wer von euch war mal auf dem Marsch für das Leben in Berlin? Keiner? Ich gönne euch das, macht das mal. Ich bin da mehrmals gewesen. Da sind Demonstranten, 8.000 bis 10.000, mit weißen Kreuzen, die Still- und Schweigemarsch für das Leben von Ungeborenen demonstrieren. Und am Rand steht ein Mob von 600 bis 800 schwarz vermummten, gewaltbereiten linken Demonstranten, die schreien so Parolen wie "Hätte Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben." Ein fürchterlicher Hass. Ich habe das noch nie in meinem Leben so erlebt, dass so ein Hass in Gesichtern wutverzerrt am Straßenrand Hundertschaften von Polizei, die diesen Zug bewachen müssen, damit es nicht zu gewaltsamen Auseinanderschreiten. Was machen diese Leute, Demonstranten? Die schweigend für das Recht von Ungeborenen eintreten. Aber sie sprechen das schlechte Gewissen von wie vielen tausend Frauen an, die abgetrieben haben und die mit dieser Schuld leben und die nicht daran erinnert werden wollen. Und Männer, die das gebilligt haben. Und das ist natürlich ein großes Thema, das ist ein Tabuthema in der deutschen Gesellschaft. Man reißt ja gerne Tabus ein, ne? Sind wir ja sexuelle Revolution, sind wir ja ganz Weltmeister drin. Aber über die wirklichen Themen wird nicht gesprochen. Und das zählt dazu. Da sind ganz, ganz tiefe Wunden über Jahrzehnte in die deutsche Gesellschaft geschlagen. Wir reden über Kinder so komisch, weil es dieses schreckliche Thema gibt da drüber. Und ich denke, das ist ein Angriff auf die Fundamente. Da brauchen wir auch eine Stimme zu. Und diese Kinder brauchen eine Stimme. Und ich gönne euch das von Herzen. Meldet euch im September mal an zum Marsch für das Leben. Fahrt da mal hin. Nehmt daran einfach mal teil, um diese Atmosphäre zu spüren, was das heißt, für so etwas wie das Leben einzutreten. Einfach nur, dass jemand leben darf, ist in Deutschland schon nicht mehr normal. Und natürlich die sexuelle Früherziehung, Kita und Grundschule. Da habe ich auch in meinem Buch was. Hast du das, das Buch hier, mein Buch?
Ich habe gestern alle verkauft, die ich noch hatte auf der
Schule. Okay. Ja. Genau, da habe ich auch ein Kapitel drin, da geht es um Rechte von Eltern. Was macht man eigentlich, wenn man in der Kita feststellt, es gibt so Pornoaufklärung, da gibt es so Schlaugruppen zum Beispiel, also schwulen Lesbengruppen, die kommen einfach unangekündigt in die Kitas und machen mit den Kindern Pornoaufklärung. Ne? Also richtig mit Stellungssex und zeigen den Kondome und Vagina und streicheln und so weiter. Also das ist nach meinem Dafürhalten, ist das übergriffig, das gehört angezeigt. Das ist also ein massiver Eingriff in das Verfassungsrecht der Eltern auf Erziehung, das machen Kitas halt. Und da muss man gegen aufstehen, da muss man richtig protestieren, laut werden, mit Anzeige drohen. Da muss man richtig die demokratischen Rechte nutzen, die man hat. Ja, da kann man sich nicht schweigend in die Reihe setzen und sagen, ja, schlechte Gesellschaft, das machen die halt mit meinen Kindern. Nein, da haben wir Rechte, die müssen wir auch nutzen. Aber den Mut haben, auch politisch aktiv zu werden, sich notfalls mal mit einem Plakat vor die Schule stellen, da laut gegen zu demonstrieren, der kommt in die Zeitung, bestimmt. Das muss man dann aushalten. Aber das sind Rechte, die haben wir, die sollten wir nur einfordern. Also aufmerksam sein, was passiert da in der Schule, in der Kita mit meinem Kind? Und auch das verfassungsgemäße Recht in Anspruch nehmen auf Aufklärung, das steht übrigens in allen Landesverfassungen, dass Eltern aufgeklärt werden müssen. Das machen die Schulen aber zum Teil nicht und die Kitas auch nicht, obwohl das Verfassungsrecht ist. Da muss man das dann einfordern, ja, also den Mut haben, aufzustehen. Wir müssen das nicht alles so einfach geschehen lassen. Das, denke ich, sind Angriffe. Interessant ist auch eine Statistik, die ich vor kurzem gefunden habe, und zwar über psychische Erkrankungen. 26,7% aller Kinder und Jugendlichen litten 2017 unter psychischen und Verhaltensstörungen, die mindestens einmal jährlich behandelt werden mussten. Mehr als ein Viertel aller Kinder in Deutschland befindet sich in psychiatrischer Behandlung. Das ist mehr als ein Viertel. Ich zähle auch dazu. Ich habe eine Tochter, die seit 7 Jahren in psychiatrischer Behandlung ist. Bei uns ist seit 7 Jahren Psychiatriealltag. Ja, 24-Stunden-Aufsicht hatten wir jahrelang. Lag nicht an der Familie, aber es war so. Ist so gekommen. Und dann hast du als Eltern die Aufgabe, damit zu leben. Es läuft nicht immer glatt. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Stehen wir nicht alleine mit als Christen. Gibt es viele andere, die auch leiden. Das Schöne ist dabei, meine Frau und ich fangen jetzt eine Selbsthilfegruppe an in Detmold. Im April werden wir starten, für Eltern psychisch kranker Kinder. Es wird bei uns in Lippe starten. Machen das mit den Danzeisen zusammen, Markus und Kirsten Danzeisen. Wir wollen Eltern helfen, die in christlichen Gemeinden einfach mit dieser Not alleine sind. Eltern werden total alleine gelassen. Mit der Not psychisch kranker Kinder. Das ist in Gemeinden leider ein Tabuthema. Aber es ist ein Riesenthema. Weil es gibt viele Eltern, die das betrifft, die in großer Not sind. Das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Die sind relevant. Die braucht die Gesellschaft. Die braucht die Gemeinde. Das sind Themen, über die wir Bibeltage brauchen. Wie wir Eltern mit diesen Themen fürs Evangelium gewinnen. Was sagt die Bibel dazu? Und da keine einfachen Antworten geben. Die Antworten sind nicht einfach. Sind kompliziert. Aber wir haben Chancen, weil wir es ansprechen, ja, weil wir Christen die Möglichkeit haben, uns diesem Leid zu stellen, auch dem Leid von Patienten. Und wir haben das 2018 erlebt, da hat sich durch unsere Tochter ein Mädel bekehrt und taufen lassen, die sie in der Psychiatrie kennengelernt hat. Hat Kontakt gehalten und hat die Julia sich taufen lassen, Hohenlimburg. Und jetzt ist sie da in der Gemeinde und lebt ihr Leben mit Jesus. Und das ist so eine Chance, ja, man kommt plötzlich in eine Klientel rein, die vorher völlig unerreichbar war. Also Gott schafft auch Wege, wenn wir uns auf den Weg machen zu diesen Menschen, zu Alleinerziehenden, zu diesen Nöten. Und es gibt gute Dinge. Also ich sag mal, 1981 wurde eine Umfrage gemacht unter 1000 Personen ab 14 Jahren, welche Werte ihnen am wichtigsten sind. Da war Selbstvertrauen auf dem ersten Platz, zweiten Selbstständigkeit, dritten Lebensfreude. Und 2015 wurde die gleiche Untersuchung gemacht, da war auf dem ersten Platz Ehrlichkeit, auf dem zweiten Anstand, auf dem dritten Höflichkeit. Super, oder? Das ist besser geworden. Heute leben die Kinder viel gesundheitsbewusster. Ja, Ernährung ist wichtiger. Adiposität ist nicht mehr so das ganz große Problem. Ja, wir haben viel mehr, unsere Kinder werden am Ende auch politisch wieder interessierter. Ja, so einer langen Phase der völligen Desinteresse. Also es gibt auch positive Entwicklungen, die wir auch sehen müssen, dass was besser wird. Und das Letzte, Medieneinfluss auf Erziehung. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da stand mal im Kölner Stadtanzeiger 2017, jede dritte Scheidungsakte in den USA enthält das Wort Facebook. Und das ist nicht von ungefähr, weil wenn ich mich als Mann nicht um meine Frau kümmere, ihre Bedürfnisse nicht ernst nehme, ihre Zeit für Zuwendung und für Zeit und für Kommunikation, dann sucht sie sich die Leute. Und es gibt unende Möglichkeiten. Sie wird auf Facebook jemanden finden, der ihr zuhört, der ihr die Aufmerksamkeit schenkt, die ich als Mann nicht bereit bin zu geben. Weil es mich anstrengt, ja? Weil es mich auch was kostet. Ich bin ja auch busy. Aber ich werde meine Frau verlieren, wenn ich ihr diese Zeit nicht schenke. Und wenn ich meine, der obligatorische Kaffee wäre nur ein obligatorischer Kaffee und Blumen wären nur Sentimentalgemüse. Also wenn das meine Haltung ist, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich meine Frau verliere. Auch wenn ich als Mann das nicht brauche, sie braucht das. Und meine Frau zu lieben, heißt ihr das zu geben, was sie braucht, nicht das, was mir passt. Und sie findet diese Zeit mit Männern. Auf Facebook gibt's die. Vom Heiratsschwindler bis zum jemand, der Ärzte Absichten hat. Und auf einmal findet sich mancher, 70% aller Männer kommen in eine Scheidungssituation, hatten keine Ahnung, dass ihre Ehe kaputt war. Ja, wie kommt sowas? Also wir Männer scheinen ja irgendwie ein bisschen belämmert zu sein, oder? Also es wäre vielleicht richtig, auf die Frauen zu hören, wenn sie die ersten Alarmsignale setzen. Und nicht ignorant sagen, ich bin ja verheiratet, der Ring an der Hand, der stützt mich. Mit dem Ring kann man einfach das hier machen, ist der weg. Der soll mich nur an den Bund der Ehe erinnern, den ich mit meiner Frau geschlossen habe vor dem Herrn. Der Finger, der schützt mich nicht. Das ist ein Thema. Das ist ein Riesenthema in der Eheseelsorge, in Gemeinden. Das ist ein Riesenthema. Und wir dürfen davor nicht die Augen zumachen. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns in Augustdorf ein Thema ist. Ich befürchte, dass das auch woanders ein Thema ist. Aber bei uns in Augustdorf ist das ein Thema. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht. Bei uns klappt das. Ja? Also, wenn der Router konfiguriert wird, Papa macht ein Update auf der Fritzbox. Papa, Internet ist aus! Ne? Also, meine Kids sind on. Und die Welt, der Medieneinfluss, der ist da. Also, über das Smartphone haben wir heute, haben unsere Kids Zugriff auf die ganze Welt der Medien. Also nehmen wir Beispiel YouTube. Kein Teenager heute guckt mehr Fernsehen. Ja, das ist sowas von out. Fernsehen gucken alte Leute. So Leute wie ich. Ja, wir gucken Fernsehen. Ja, und wenn wir ganz runtergekommen sind im Leben, dann gucken wir auch ZDF. Ja, aber ansonsten guckt kein Mensch mehr bis 20 Fernsehen. Natürlich wird gestreamt. Ja, wird genetflixt. Oder es wird ge-YouTubed oder es wird gespotified, aber es wird auf keinen Fall ferngesehen. Ja, Fernsehzeitschrift, was für Omas und Opas, aber nicht mehr für uns jungen Leute. Das hat sich einfach geändert, dem muss man realistisch in die Augen gucken. Und da werden so, gibt's natürlich Influencer, also Leute, die dort mit besonderen Videokanälen einfach Einfluss nehmen. Also so Challenges wie die Ice Bucket Challenge zu der Krankheit ALS. Wisst ihr vielleicht noch, selbst Putin hat sich ja so einen Eiskübel im Kopf gekippt, ne? Obwohl wir schon vorher wussten, wie der mit nacktem Oberkörper aussieht. Aber das war dann so gerade in, ne? So man übergießt sich mit diesem Eiskübel. Das ging viral, das ging also rund um die, ging um die Welt. Also Pranks, so Mutproben, ne? Die springen dann von Dächern, fahren mit Autos vor Wände und so ganz verrückte Geschichten. Und das ist hip, das ist cool, das wird geguckt. Oder Leute, die so Hauls haben, so Kaufberichte, ne? So was weiß ich, Bibis Beauty Palace, ja? Da werden halt die neuesten Beauty-Tipps gegeben, ja, wie man sich schminkt, welche aktuellen Farbmischungen in sind und welche Produkte gerade hip sind. Und da werden halt Kaufberichte gegeben oder DIYs, also Do-It-Yourself. Also zum Beispiel meine Bosch-Kaffeemaschine, nee, Siemens war's. Meine Siemens-Kaffeemaschine war letztens kaputt, letztes Jahr. Das Mahlwerk war im Eimer, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, hier, wegschicken, ne? Geld bezahlen, selber machen. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, wie man so eine Siemens-Kaffeemaschine repariert. Da wurde genau Schritt für Schritt erklärt, da musst du das abschrauben, das abschrauben. Da musst du irgendwann das Mahlwerk ersetzen, haben wir das bestellt über das Internet. Habe das selbst gemacht, hab 80 Euro bezahlt, hätte sonst 210 gekostet. Ja? Geiziger Lipper, ja, also habe ich ein bisschen übernommen. Da findest du alles. Du kannst keine Reifen wechseln, kein Problem, gibt's ein DIY-Video. Du kannst deine Kurbelwelle nicht wechseln, auch das wird dir erklärt. Du kannst dich kochen, kein Problem, gibt's chefkoch.de. Es gibt für alles eine App und für alles eine Hilfe. Du kannst dort alles machen. Du musst dir das nur entsprechend angucken. Also eigentlich brauchen wir auch keine Schule mehr, weil das wird alles besser erklärt auf YouTube, ja? Schlechte Mathelehrer, kein Problem. Es gibt jemanden, der es besser erklärt auf YouTube. Also mittlerweile ist die Welt online und wir können uns rund um die Uhr versorgen mit Informationen. Alles wird uns da erklärt. Also Life, Beauty, Food Hacks, alles da, politische Videos. Mein Sohn guckt vor allen Dingen politische Videos. Das macht er mit 16 rund um die Uhr. Also nicht rund um die Uhr, aber wenn er was guckt, dann politische Videos. Also er hat da so ein paar YouTuber, die alles Amerikaner oder Australier, also alles in Englisch. Und er kriegt seine Infos von diesen Leuten. Also wer da in der Gemeinde predigt am Sonntag, das ist nicht so entscheidend. Und wenn ich als Papa etwas zu sagen habe, dann deswegen, weil ich das auch gucke. Weil ich mich mit den Leuten auseinandersetze, weil ich die Argumente kenne, weil ich mich mit den Argumenten beschäftige, weil ich am Zahn der Zeit bin, weil ich immer genau weiß, was ist hip und was ist dran. Wenn ich mich zurücklehne und dafür nicht interessiere, werde ich meinen Sohn verlieren. Wenn ich ihn gewinnen will, muss ich immer dranbleiben. Es braucht meine Fortbildungszeit, ich muss mir die Sachen angucken, ich muss mich informieren, ich brauche Argumente und Fakten, damit ich ihn nicht verliere. Weil ich werde ihn verlieren, weil er mir sagt, Papa, du hast keine Ahnung. Mit dir diskutiere ich nicht. Das ist meine Aufgabe, das fordert die Zeit. Deswegen muss ich auch YouTube gucken. Ich habe gar keine Wahl. Natürlich, da kommen wir gleich noch zu Sachen, die auch natürlich Familien enorm provozieren. Also das ganze Thema Spielsucht, dafür habe ich einen ganz eigenen Vortrag. Das kann ich heute nur anreißen. Und da werde ich jetzt die frustrieren, die da noch gerne mehr zuhören will, aber es geht halt nicht. Das Thema Spielen ist nicht für alle Familien ein echtes Problem, aber für alle Familien, die Jungens haben. Also Jungens sind anders getriggert von dem ganzen Thema Spielsucht als Mädchen. Mädchen haben andere Probleme. Ja, bei Mädchen spielt das Thema Grooming und Sexting eine Rolle. Ja, dass man sozusagen durch den ganzen Beziehungsaspekt gefährdet ist, irgendwelchen perversen Pädophilen auf den Leim zu gehen. Ja, das ist ein eigenes Thema. Ich kann das also nicht vertiefend behandeln. Aber das Thema Spielsucht und Jungens ist ein signifikantes Problem, auch in christlichen Gemeinden. Also Jungens, die an Fortnite hängen. Ich weiß nicht, ob ihr Fortnite kennt. Das ist im Moment der Spieleklassiker von Epic Games. Da geht es im Prinzip so rum, dass jemand da so Cowboy-Spiel in Ritterrüstung spielt und man da so durch Welten hüpft und da gibt es einmal eine harmlose Version, die man auf der Spielkonsole spielt und es gibt die heftige, das ist Battle Royale. Da spielt man eben, dass man gegen 100 andere kämpft oder gegen 99 andere kämpft und wer am Ende gewinnt, der hat eben überlebt. Ja, aber du hast eben ein Battle, das gegen 100 andere Spieler läuft. Jetzt stellt euch mal vor, folgende Szene, der Schüler kommt nach Hause, 14 Uhr, eben Essen reingepfiffen, Ranzen in die Ecke geknallt, so, on, jetzt einsteigen ins Spiel, ich fange an zu battlen, also Battle kämpfen auf Englisch. Und jetzt kämpfe ich und ich bin nach 2,5 Stunden Nummer 35, also ich habe 65 ausgeschaltet, oder mit mir, meine Mitspieler 65. Und ich bin voll am Fighten und voll im Kampf und ich kriege meine Belohnungen und ich habe mich hochgelevelt. Und jetzt ruft Mama, Abendessen. Katastrophe. Kein Mensch braucht Abendessen. Niemand auf diesem Planeten. Also Mama hat doch einen Vogel, mich zum Abendessen zu rufen. Wenn ich jetzt aussteige, bin ich tot. Im wahrsten Sinne. Dann habe ich 4 Stunden umsonst gelebt. Natürlich werde ich nicht essen kommen. Ja, das ist das Selbstverständlichste auf der Welt. So, und jetzt ist auf einmal Battlefield Home. Auf einmal ist der Kampf zu Hause. Jetzt hast du auf einmal den handfesten Konflikt. Jetzt kann man das machen. Das machen deine Eltern. Die gehen allen Ernstes dahin und machen den Strom aus. Dann hat man das, was man in der Psychiatrie einen eruptiven Ausbruch nennt. Ja, dann werden diese Kinder gewalttätig. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ja, das ist ganz verboten. Also auf diese Weise dem Problem zu begegnen, das ist falsch. Es braucht jetzt tatsächlich einen therapeutischen Ansatz. Also wer ein Kind so weit hat, dass es spielsüchtig ist, braucht Therapie. Da ist mit einfachen Maßnahmen nicht geholfen. Und es kostet euch Zeit, Kraft und Geld. Zeit, Kraft und Geld. Wenn ihr nicht bereit seid, Geld zu investieren, um dem Kind zu helfen, werdet ihr den Kampf gegen Epic Games verlieren. Wenn ihr nicht bereit seid, eure Freizeit zu investieren, werdet ihr den Kampf verlieren. Und wenn ihr nicht bereit seid, eure Lebenskraft zu investieren, werdet ihr den Kampf verlieren. Epic Games verdient $300 Millionen jeden Monat mit Fortnite. Ein Drittel aller Beschäftigten sind Psychologen, die KIs programmieren, um Spieler an der Spielsucht zu halten. Dieses Spiel ist für Sucht programmiert. Es gibt eine Klage in Kanada, die läuft gerade ganz aktuell, wo Epic Games verklagt wird, ähnlich wie die Tabakhersteller, weil sie ein süchtig machendes Produkt verkaufen, ohne den Nutzer darüber aufzuklären, dass es süchtig macht. Und ich bin mir sicher, dass die Erfolg haben werden. Das ist schädlich wie Kokain. Das ist die, steht übrigens in der Klageschrift, ja. Also Fortnite ist der neue weiße Stoff für Kids. Das wirkt auch so. Und in der Spieltherapie wird auch genauso gearbeitet. Also wenn Spielsüchtige behandelt werden, wird genau die gleiche Therapie angewendet wie bei kokainsüchtigen, stoffgebundenen Drogen. Genau die gleiche Therapie. Die kriegen exakt die gleiche Einrichtung. Weil das Gehirn genauso beschädigt ist. Ja, der Umlernprozess ist genau der gleiche. Und wenn man zu Hause eine Psychiatrie aufmacht, um so ein Kind zurückzugewinnen, dann braucht das Beratung. Das geht, aber es geht nicht einfach so. Und es geht nicht ohne Zeit, Kraft und Geld. Und ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr einen Jungen habt, fangt ganz früh an, wenn der Junge anfängt, mit einem Bildschirm zu hantieren, euch genauestens zu beraten, wie man das verhindert. Denn das, was bei Männern getriggert wird an männlicher Identität, Wettkampf, Selbstwirksamkeit, Abenteuer, das sind alles männliche Eigenschaften. Die Spieleindustrie hat es perfektioniert, Jungs zu packen. Das sind richtige Profis. Und wenn wir den Kampf gewinnen sollen, müssen wir uns da auf den Weg machen. Das geht, aber es erfordert einiges an Arbeit. Das ist eher die Versuchung für Mädchen bei dem Thema. Also das Verschicken von selbstgemachten Nacktbildern, man nennt das Sexting. Also das Mädchen, um einen Jungen zu beeindrucken, ein Nacktfoto von sich verschicken. Es sind ganz oft pädophile ältere Männer, die das machen, die also Mädchen anbaggern über Facebook, über Instagram oder über WhatsApp, die sich erstmal selbst als Teenager ausgeben, als 13-Jährige zum Beispiel, also Gleichaltrige und so weiter, und dann Fragen stellen nach den Interessen, nach den Hobbys, anfangen zu schmeicheln, das Mädchen irgendwie wertschätzen und ihm die Zuwendung geben und Zeit und erzähl mir deine Probleme und ich verstehe dich und so weiter. Und dann irgendwann gewinnt das Mädchen Zutrauen und öffnet sich, offenbart sich, weil es ihr in ihrer Natur liegt, sich zu offenbaren, weil sie das gerne macht. Und dann kommt es irgendwann dahin, dass sie dem Jungen auch beeindrucken will, und dann will er das erste Nacktbild haben. Und dann hat er dieses Foto und dann zeigt sich, er ist doch nicht 13, er ist erst 19. Und irgendwann ist er dann 51. Und fängt an, das Mädchen zu erpressen und sagt, wenn du, was deinen Eltern davon sagst, dann werde ich das auf Instagram einstellen. Dann wissen alle deine Kameraden, dass du dich hier nackt gezeigt hast. Also ich werde dich vernichten. Fängt die Erpressung an. Und die Eltern kriegen nichts davon mit. Sie wissen gar nichts. Sie merken, dass das Kind komisch wird. Es fängt zum Beispiel an zu schweigen. Es redet nicht mehr. War vorher Gespräch, auf einmal schweigt es. Es wirkt manchmal ein bisschen traurig, zurückgezogen, weicht aus, kein Blickkontakt mehr. Ja, es gibt also Alarmzeichen. Und da müssen Eltern hochwachsam sein. Also eine Illusion zu glauben, mir kann das nicht passieren. Das passiert in Deutschland, jeden Tag. Da müssen wir aufmerksam sein, nicht naiv. Und wenn ihr den Eindruck habt, das hat euer Kind erwischt, dann müsst ihr immer die Polizei einschalten. Es ist eine Anzeige nötig, es geht nicht anders. Ja, müssen die Strafverfolgungsbehörden ran, um das Foto wieder zu löschen, um das wieder einzufangen. Also da ist ein Prozess auch am Gange, da möchte ich euch ermutigen. Also wer da Hilfe braucht, der wende sich bitte an die Fachstelle Return in Hannover. Das ist ein Weißes Kreuz-Initiative, die für spielsüchtige Kinder eine Beratungsstelle anbietet. Das sind Christen, ich kenne die selbst, Eberhard Freitag zum Beispiel und diese Leute, die machen hervorragende Arbeit. Wir laden die einmal im Jahr bei uns in die Schule ein für einen Aufklärungstag für die Neuner. Also Fachstelle Return in Hannover bietet da sehr gutes Material. Battlefield Home ist eine Broschüre, die sie rausgebracht haben, wer sich mit dem Thema genauer beschäftigen will, wie man Spielsüchtigen hilft. Battlefield Home könnt ihr euch da runterladen und euch da bitte weiter informieren. Das Weiterleiten von Nacktfotos von Teenagern ist Verbreitung von Kinderpornografie und wird bestraft mit Gefängnis. Also wer Fotos weiterleitet, auch als Minderjähriger, also als 14-Jähriger, ist strafbedingt strafmündig und wird auf jeden Fall verknackt. Die Anzeige wird erfolgen, die Staatsanwaltschaft wird das Verfahren nicht einstellen. Also Weiterleiten von Nacktbildern ist eine Straftat, keine Bagatellsache. Und deswegen muss man die Kinder aufklären, wenn du so ein Nacktfoto bekommst, was machst du dann? Gehst du sofort zu deinen Eltern und die werden sofort bei der Polizei eine Anzeige machen. Ohne diskutieren, wenn und aber. Egal von wem das kommt. Das muss sein, ja, damit sozusagen man sich selber straffrei hält. Weil wenn das Ding bei mir gelandet ist und die Polizei wird es rausfinden, dann bin ich genauso haftbar. Ja, und dann kann ich gut sagen, ich habe es nicht weitergeleitet, ich habe eine Anzeige gemacht, dann ist da auf jeden Fall Ende. Ja, Pornografie ist ein Riesenthema, auch in Familien, in Ehen. Also Männer, die selbst Pornografie konsumieren, weil das einfach so einfach ist, über das Handy mal eben irgendwo online zu gehen. Und es ist einfach eine Geschichte, die sich x-mal wiederholt, die schon uralt ist, so alt wie die Menschheitsgeschichte. Von Salomo lesen wir 1000 vor Christus, dass er ein begnadeter Sprücheschreiber war, ein Liederdichter. Er hat 3 Bücher der Bibel geschrieben, gewaltige Bauwerke gemacht, Reichtum, Ruhm und Ehre bekommen in Wissenschaft, als er noch die eine Frau liebte. Da war das noch eine Flamme Jahs. Und da war er kreativ, da war er schöpferisch tätig. Und selbst er warnt 7-mal in den Sprüchen vor der fremden Frau. Aber als er anfängt, die 1000 Frauen zu lieben, da lesen wir kein einziges Wort mehr von Salomo. Er verstummt. Und das ist ein bisschen, glaube ich, auch ein Problem in unseren Gemeinden. Wir haben es mit vielen geistlich unfruchtbaren Männern zu tun, weil in ihrem Herzen etwas Platz genommen hat, das nicht Gottes Geist ist. Es gibt Hilfe. Es gibt auch für diese Männer Hilfe. Aber sie sollten vorsichtig sein, das ihrer Frau einfach so zu erzählen. Ich selbst habe eine Ehe erlebt in der Eheseelsorge meiner Frau, die haben sich danach getrennt, weil er so ehrlich war, sich seiner Frau zu offenbaren. Sie ist damit nicht weise umgegangen, aber sie hatte auch keine Hilfe. Es macht absolut Sinn, sich einem Mann anzuvertrauen, einem Ehepaar in der Gemeinde, das in der Eheseelsorge ein bisschen Erfahrung hat, es dem Mann zu sagen und dann im gemeinsamen Ehegespräch mit der Frau das aufzuarbeiten. Es ist ein Leid und Laster einer ganzen Männergeneration. Und wir brauchen die Offenheit in der Gemeinde, damit offen umzugehen. Natürlich gibt es auch Männer in eurer Gemeinde, genauso wie in Augustdorf, die damit Probleme haben. Machen wir uns nichts vor. Es ist so. Es ist kein Drama. Die Welt geht dafür nicht unter. Aber wenn wir die Augen davor zumachen, dann haben wir es mit einer unfruchtbaren Gemeinde zu tun. Und das ist einfach nur ehrlich, sich dem zu stellen und darüber offen zu sprechen. Und ich glaube, das braucht auch in der Männerrunde, in der Männerarbeit, eine Vertrautheit, eine Ehrlichkeit, auch miteinander darüber zu reden. Ja, wir sind da als Männer alle gleich getickt. Und Frauen brauchen Verständnis dafür. Keine Empörung und kein Erschüttertsein, wie mein Mann könnte. Ja, dein Mann kann. Und trotzdem kann man in einer liebevollen, vergebenden Beziehung das vor Gott tragen und damit den Mann gewinnen. Ich denke, das braucht ein ganzes Stück Arbeit, auch in der Eheseelsorge, im Miteinander, damit wir auch hier diesem Medieneinfluss etwas entgegensetzen können. Der zweite Punkt ist, Familie muss sich bewähren immer wieder. Paulus schreibt das an die Philipper, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Zu wem sagt Paulus das? Er sagt das zu den Leuten in Philippi. Wisst ihr, das war schon damals so. Das ist überhaupt nichts Neues. Die Gemeinde, die erste Gemeinde wurde hineingeboren in eine multikulturelle, multireligiöse Gesellschaft. Es gab nichts, was es in Rom nicht gab. Es gab jede Form von Perversion und Freizügigkeit. Es gab den Kaiserkult, es gab Mysterienreligion, es gab den Buddhismus, den Hinduismus. Es gab natürlich auch Atheismus, es gab alles. Es gibt nichts, was es im Römischen Reich nicht gab. Es gab den Infantizid, es gab die Abtreibung, es gab Kindermord, es gab alles. Hat es alles gegeben. Es gibt nichts, was wir heute haben, was es damals nicht schon gab, in viel schlimmerer Form. Das Römische Reich war durch und durch dekadent. Eine super, super tolerante Gesellschaft. Und in diese Zeit gründet Jesus seine Gemeinde. Und schreibt die Bibel. Was ist die Bibel? Die Bibel ist ein Handlungsleitfaden, wie man als Christ in einer liberalen Gesellschaft überlebt. Das ist die Bibel. Eine multikulturelle, tolerante Gesellschaft. Wie man da überlebt, das schreibt die Bibel. Sie ist eine Handreichung für uns. Wahrscheinlich passte die Bibel nie zur Generation vor uns besser als heute, in unsere Generation. Wir leben jetzt wieder ein bisschen mehr römisches Reich, ja? Ist noch nicht so schlimm wie damals, aber wir bewegen uns in die Richtung. Kein Problem, keine Angst. Wir haben ein super Handbuch. Das ist genau für so eine Zeit geschrieben. Und selbst die Gemeinde ist nicht auf etwas gekommen, was es vorher nicht gab. Also wenn man den Propheten Jeremia liest, ich finde das ein ganz spannender Prophet, weil er beschreibt eine liberale Gesellschaft, eine postchristliche Gesellschaft, die sich formal fromm nennt, aber mit den Inhalten ihres Glaubens fast nichts mehr zu tun hat. Und wenn ich heute Glaubensbekenntnisse der evangelischen Kirche lese, dann lese ich dort, dass eben die Schöpfung abgeschafft wurde, weil es jetzt Evolution gibt, dass die Bibel nicht mehr Gottes Wort ist, sondern dass es eben die Bibelkritik gibt. Ja, also dass es die historisch-kritische Methode gibt, die mir erklärt, die Bibel muss wissenschaftlich gelesen werden. Jesus war auch nicht Gottes Sohn und Maria war keine Jungfrau. Also eigentlich haben wir uns glaubenstechnisch von allem verabschiedet, was mal evangelisch war. Ist das was Besonderes? Nö, überhaupt nicht. Hat es immer schon gegeben. Wir erleben in unserer Generation nur das, was andere Generationen vorher auch erlebt haben. Da ist kein Aufschrei nötig. Wir nicken das nur ab und sagen, jo, kennen wir. Ist alles bekannt. Haben wir Angst davor? Nein, kein bisschen. Die Bibel hat das schon alles thematisiert. Der Handlungsleitfaden in Form von Gottes Wort liegt uns vor. Tun wir das, was Paulus den Philippern empfiehlt, dann verhalten wir uns genau richtig. Wenn wir die Handlungsanweisung des Hebräerbriefes lesen, wissen wir sogar, wie wir mit diesem Pseudoreligiösen umgehen. Also Gott hat alles aufgeschrieben. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, denn Gottes Idee überlebt immer. Gemeinde überlebt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und zur Gemeinde gehört die Familie eben auch. Manchmal hat Gott coole Ideen, wie zum Beispiel, was so Anfang der 70er, 80er Jahre weltweit entstanden ist. Also ich bin auch immer wieder international unterwegs für christliche Schulen. Wir waren schon in verschiedenen Ländern. Und wo immer wir hinkommen, stellen wir fest, Gott hat in diesem Land christliche Schulen gegründet. Wusstet ihr, dass es in Indonesien, dem größten muslimischen Land der Welt, über 10.000 christliche Schulen gibt? Ich habe in Zwolle an der VIA-Universität im April 2017 eine Delegation aus Indonesien kennengelernt. Das waren Schulleiter und Gemeindegründer, die aus Ostindonesien kamen, um sich in Holland schulen zu lassen, wie man christliches Schulmaterial entwickelt. Das ist eine christliche Uni. Und sie haben dort erzählt, dass Gott Gewaltiges tut in Indonesien. Wir waren 2016 waren wir in Jakarta und haben dort an einer christlichen Universität einen Vortrag gehört. Die Universität hat 20.000 Studenten. Und der Leiter dieser Universität, oder der Mäzen, ist ein Milliardär, wiedergeborener Christ mit seiner Frau. Und er hat das Ziel für sein Leben. Er möchte 1.000 christliche Schulen für die Armen, 100 für die Mittelschicht und 10 für die Reichen gründen. Und er hat uns da erzählt, dass er schon 300 Schulen gegründet hat für die Armen, irgendwie 60 für die Mittelschicht und 6 für die Reichen. Und die 6 Schulen, die ganz Reichen, finanzieren die 100 Mittelschulen, die Mittelschulen finanzieren die Armen. Ja? Und er macht das mit seinen Studenten so, ich finanziere euch das ganze Studium 5 Jahre lang und ich finanziere euch 5 Jahre Arbeit danach, voll finanziere euch euer ganzes Leben, wenn ihr euch verpflichtet, nach eurem Studium an eine christliche Schule zu gehen, wo ich euch hinschicke. Und das machen Tausende von Studenten in Indonesien. Gläubige Christen werden ausgesendet und Gott baut Gemeinde durch christliche Schulen in Indonesien. Das könnte keine Gemeinde, aber christliche Schule kann das. Es gibt in China über 4.000 christliche Schulen. Ich habe Dr. To kennengelernt 2012 in Genf. Der erzählte uns, was Gott tut durch christliche Schulen in diesem verbotenen Land. Da kannst du dich auf keine Straße stellen, Traktate verteilen. Aber christliche Schulen dürfen das Evangelium weitersagen. Tschechien ist das atheistische Land in Europa. 80% der Tschechen bezeichnen sich als Atheisten. Aber der Staat vollfinanziert christliche Schulen, zu 100%. Wir waren in der Slowakei letztes Jahr in Košice und haben dort den Erzbischof der Ostslowakei kennengelernt und den deutschen Botschafter und den französischen Botschafter und haben so eine kleine Runde gehabt von Leuten, die da zu einem Jubiläum kamen, unserer Partnerschule dort. Und dort ist es so, dass der Staat den christlichen Schulen den Besitz der Kirchen für 1 Euro zurückgegeben hat und hat gesagt, macht christliche Schule, macht was ihr wollt. Und jetzt bauen die da christliche Schule unter ganz schwierigen Umständen, weil die meisten Lehrer sind ja keine Christen, ne? Aber sie arbeiten daran, dass sich Leute bekehren, dass Kinder von Jesus hören, ja, unter ganz schwierigen Umständen. Aber Gott baut christliche Schulen. In Deutschland ist das genauso. Die Schulbewegung wächst. Und Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, das Evangelium in die Gesellschaften zu tragen durch christliche Schulen weltweit. Ich finde, das ist eine tolle Idee. Kommen wir zu dem Dünger für starke Familienwurzeln. So ein paar Sachen kann ich noch rausgreifen, werde ich zu allem was sagen. Ich will mal mit dem Schönsten anfangen. Ich weiß nicht, wer von euch Vishal Mangalwadi kennt. Er ist indischer Reformator, aber auch mehrfach hier in Deutschland. Ich habe ihn mehrfach persönlich kennengelernt, persönlich gesprochen. Ein ganz toller Mann, sehr demütig und bescheiden, Diener Jesu, der an christliche Unis geht, an deutsche Unis geht und das Evangelium von Jesus erzählt auf eine sehr intelligente Weise. Und der schreibt in seinem Buch Wahrheit und Wandlung, Monogamie ist schwer, weil sie nicht nachhaltig gelebt werden kann, ohne eine Spiritualität, die den Vorrang der Liebe vor der Lust, die Unterordnung als das Geheimnis der Größe, die Sanftmut als die Quelle der Herrlichkeit und das Dienen als den Weg zur Macht vorschreibt. Das ist wunderschöne Ehepoesie, oder? Das ist einer der schönsten Sätze zur Ehe, die ich je gelesen habe. Also, der Vorrang der Liebe vor der Lust, das ist Ehe. Unterordnung als das Geheimnis der Größe, das ist Ehe. Und Ehe heißt, Unterordnung heißt nicht, jemanden unterdrücken. Unterordnung heißt, ich zwinge dir nichts auf, was du nicht auch selbst willst. Ich zwinge dir nichts auf, was du nicht auch selbst willst. Und der andere beantwortet das mit und deswegen tue ich es freiwillig. Unterordnung ist eine der Kennzeichen der Wege, wie Gottes Geist, haben wir heute Morgen gesehen, Epheser 5, wie Gottes Geist in unserem Herzen Raum gewinnt. demütiger Umgang miteinander schafft dem Heiligen Geist Platz. Gott widersteht dem Hochmütigen. Interessant, das Wort Widerstand, wenn ihr das mal nachschaut, ne? Nicht Resistance, Franzosen denken immer, es geht alles um Französisch. Nein, nein, Widerstand wird häufig verwendet in der Bibel im Zusammenhang mit Gott widersteht dem Hochmütigen, das wird mehrmals erwähnt. Sanftmut als die Quelle der Herrlichkeit, das Dienen als den Weg zur Macht, das lernt man in der Ehe. In einem Land, in dem Polyamorie, also viel Ehe und viel Beziehungen halt normal sind wie Indien, ist das natürlich ein starker Satz. Und ich denke, wir dürfen daran festhalten. Kann ich mit der einen Frau glücklich werden? Ja, kann ich. Wird die Sexualität langweilig mit meiner Frau? Überhaupt kein bisschen. Und warum nicht? Weil die Basis von Sexualität ist Intimität. Es ist die Verbundenheit mit ihr. Eins zu werden mit ihrem Geist. Eins zu werden mit ihrer Seele. Ein Teil von meiner Frau zu sein, ist der Schlüssel für die Erfüllung meiner Sexualität. Kann sie mich befriedigen als Mann? Klar kann sie das. Und kann ich sie befriedigen als Mann? Klar kann ich das. Aber ich muss mit ihr intim sein. Nicht körperlich, geistig. Es geht um eine seelische Intimität. Ich muss meine Frau besser kennen als jede andere. Wie schaffe ich das? Mit Zeit, Kraft und Geld. Es sind die alten Prinzipien. Ja, was für die Kindererziehung gilt, für meine Ehe auch. Eine gute Ehe kostet mich Zeit, Kraft und Geld. Aber es lohnt sich. Meine Frau hat mal nicht diesen Satz gesagt, ich habe den so ein bisschen abgeändert, weil ich durfte den nicht wörtlich zitieren, deswegen sage ich das immer, ne? Ich schreibe den da so hin und sage es dann, ne? Meine Frau hat gesagt, Liebe ist nicht, was dem Mann genügt, sondern was die Frau braucht. Liebe ist nicht, was dem Mann genügt, sondern was die Frau braucht. Steckt eine tiefe Wahrheit drin, nicht? Ich glaube auch, dass wir Gutes tun können. Guter Dünger ist Gutes tun. Sich einsetzen, sich engagieren. Es gibt in dieser Gesellschaft so viel Elend. Ich habe gerade eine seelsorgerliche Beziehung zu einem Mann, 3 Kinder, 40 Jahre alt, und er leidet an Selbstmitleid. Das ist sein Problem. Ja, er hat einen gewissen Narzissmus entwickelt im Laufe seines Lebens. Es ging ihm einfach zu gut. Und da hat sich eine gewisse krankhafte Störung entwickelt. Sag ich, weißt du, was du machst? Du wirst am nächsten Montag, und er ekelt sich vor allen möglichen Sachen, ja, also vor Gerüchen, alles nicht sauber genug und so weiter, stinkt überall und so weiter. Du wirst nächsten Montag zum nächstgelegenen Pflegeheim gehen, wirst dich anmelden bei der Pflegeleitung und sagen, ich werde ab jetzt 3-mal die Woche hier alten Leuten Geschichten vorlesen. Guckt er mich mit ganz großen Augen an. Hat er gemacht. Ist er hingegangen, hat sich vorgestellt, ja, guten Tag, ich wollte gerne alten Leuten was vorlesen. Jetzt hat er da feste Leute zu. Er hat einen Zeugen Jehova gekriegt als Patienten. Dem darf er jetzt auch über den Glauben diskutieren. Aber erstmal hat Gott ihm eine Packung verabreicht und er merkt, das tut mir gut. Plötzlich mal wegzusehen von mich, die Not von anderen zu sehen. Es gibt Elend. Man findet Erfüllung darin, auch Gutes zu tun. Das hat Jesus auch getan. Und ich denke, das brauchen wir. Es geht uns gut. Und wenn uns mal schlecht geht, dann deswegen, weil wir uns wahrscheinlich zu wenig mit denen beschäftigen, denen schlechter geht. Und das ist gut, dass man sich mit dem Elend anderer beschäftigt. Und ein Elend, das wir haben, sind Alleinerziehende. Wer kümmert sich um Alleinerziehende in unserer Gesellschaft? Wer ist für die da? Die gibt es immer mehr. Die Not ist groß. Und die Offenheit ist so. Wir suchen ein offenes Feld. Ihr sucht Menschen, die offen sind fürs Evangelium. Das ist die Zielgruppe. Die sind offen. Die brauchen Hilfe. Laden wir die doch mal ein. Einfach so. Ein Fest machen. Einfach Hilfe anbieten. Wir beschäftigen uns mit deinem Kind und du kannst mal einen Ruhe Kaffee trinken. Oder wir kommen, helfen, nehmen dir mal einen Bügelberg ab, kommen als Jugend mal vorbei und versorgen dich. Und wir laden dich mal zum Geburtstag ein, wir laden dich vielleicht sogar mal Weihnachten ein. Wir werden feststellen, wie schnell Beziehungen entstehen, wie schnell man Menschen auf einmal offen hat. Ich denke, dass Gott uns da einen Auftrag gegeben hat. Ein weiterer Dünger ist Charaktererziehung. Ich bin bald fertig, sorry, ne? Ich habe das im Blick, ja. Das ist aber auch ein eigenes Thema, das kann ich nur anreißen. Da könnt ihr euch auch mit beschäftigen, wenn ihr die ARF-Akademie mal die Seite anschaut. Das ist einfach toll, weil man das Thema Charaktererziehung auch machen kann. Also nicht nur die Frage, warum das gut ist, sondern auch wie das geht. Also wie kann ich Charaktererziehung in meine Familie einbauen, dass meine Kinder christliche Tugenden lernen. Und da gibt es eine gute Idee zu, die wir an der Schule entwickelt haben, die so entwickelt wurde, dass sie für Gemeinden und Lehrer und Kindermitarbeiter gleichermaßen funktioniert. Das will ich hier nur andeuten. Wenn wir uns nochmal sehen sollten oder so weiter, dann vielleicht zu so einem Thema, dann kann ich das nochmal vertiefen. Aber das will ich noch ein bisschen ausführlicher machen. Also in der Psychologie nennt man Resilienz oder Widerstandskraft die Fähigkeit eines Menschen, sozusagen den Fluchtreflex und Leid zu widerstehen. Also es geht zurück auf Aaron Antonovsky, ein Jude, der sich gefragt hat, warum bestimmte Menschen den Holocaust, warum sie daran nicht psychisch zerbrochen sind. Und er hat Untersuchungen gemacht unter Juden, die eben durch den Holocaust gegangen sind und das irgendwie psychisch überlebt haben. Und festgestellt, dass die bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Merkmale. Dazu zählt zum Beispiel Akzeptanz. Jemand, der sagt, ich leugne nicht die Wirklichkeit, ich laufe nicht weg. Ja, es geht mir jetzt schlecht. Ich akzeptiere mein Leben. Ja, es ist gerade schlecht. Ich bin jetzt krank, ja, ich bin jetzt krank. Ja, ich bin jetzt arbeitslos, ja, ich bin jetzt arbeitslos. Das ist so. Das ist aber kein Drama. Aber ich akzeptiere das erstmal, leugne das nicht. Ja, ich stelle mich dazu, dass das Leben im Moment nicht ganz geradlinig verläuft. Und Selbstverantwortung. Nein, ich bin nicht ein Opfer meiner Umstände. Ich habe es in der Hand. Das ist in unserem Leben auch so. Wie wir am Ende mit den Schicksalen unseres Lebens umgehen, das überlässt Gott uns. Er nimmt uns das nicht ab. Wir haben die Entscheidung. Wir sind nicht Opfer der Umstände. Wir haben Gott, der Dinge führt. Das ist eine ganz große Gewissheit. Auch das Thema Selbstwirksamkeit, das ist nämlich die Fähigkeit zu glauben, dass man etwas verändern kann an seiner Situation. Man hat das Heft des Handelns in der Hand. Und das ist auch wirklich so. Es ist nicht immer schnell. Manche Sachen brauchen Jahre. Aber es geht. Und ich darf Kindern das vermitteln. Du kommst immer mal in Schwierigkeiten in deinem Leben. Ja, aber du kannst auch was ändern. Du hast es in der Hand. Es ist nicht alles vorbei. Natürlich auch Optimismus und Hoffnung in schweren Zeiten, dass auch wieder besser werden wird. Wir haben die Hoffnung mindestens, dass nach dem Leben der Himmel kommt. Aber wir wissen auch schon jetzt, dass wir reale Hoffnung haben, dass Gott Freude im Leid schenkt. Das haben wir mit meiner Frau oft erlebt in den ganz schweren Jahren. Wir hatten Zeiten, da wussten wir abends nicht, ob unsere Lisa morgens noch lebt. Da sind wir abends ins Bett gegangen, wir wussten nicht, wird sie die Nacht überleben, aber wird sie sich umbringen. Sie war hochsuizidal. Und dann haben wir an einem Abendmahl uns vors Bett gekniet und haben meiner Frau gesagt, Herr Jesus, wenn du die Lisa heute Nacht zu dir nimmst, dann machst du das. Aber wir können sie nicht festhalten. Und haben sie abgegeben an Gott. Und jedes Mal, wenn wir morgens aufgestanden sind und haben sie atmen gehört in ihrem Zimmer, da war die Welt in Ordnung. Ich brauchte nichts sonst, außer ein atmendes Kind, dann war ich völlig glücklich. Dann weiß man, man hat sie abgegeben. Ich habe die Hoffnung, dass ich sie wiedersehe beim Herrn, aber vielleicht nicht auf dieser Erde. Ich glaube, das verändert etwas, wenn wir sozusagen mal zurücktreten im Leben und sagen, worauf kommt es an? Was ist eigentlich wichtig? Wichtig ist, dass wir ankommen. Und dass die Menschen, die uns anvertraut sind, ankommen. Das ist wichtig. Und dann kriegt man eine andere Sicht, eine andere Dankbarkeit. Muss nicht immer jeder so schwer durch. Ich hoffe das zumindest. Aber manche mutet Gott das einfach zu. Und sie gewinnen Kraft und Gott schenkt Freude im Leid. Und das ist, finde ich, eine ganz große Hoffnung. Ich möchte noch einen Punkt nennen, das andere überspringe ich jetzt mal alles, weil ihr habt schon so tapfer zugehört, das will ich noch als letztes sagen. Ich habe das mal meine Tochter gefragt, meine Älteste, als sie so ihr Bachelorstudium Psychologie fast abgeschlossen hatte und habe sie mal gefragt auf einer Reise zu einem Vortrag, Hanna, wenn du auf deine Erziehung denkst oder wenn du mal überhaupt überlegst, was denkst du für Familien, schafft Urvertrauen? Also was ist dieses Urvertrauen, was Kinder mitnehmen ins Leben, dass sie optimistisch und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen? Dann nannte sie diese vier Sachen. Das erste ist bedingungsloser Rückhalt der Eltern. Eltern, Kinder müssen wissen, dass die Eltern immer hinter ihnen stehen im Außenverhältnis. Ja, nach innen gibt's auch Ärger. Ja, Suppe, die man sich einbrockt, muss man auch auslöffeln. Aber im Außenverhältnis werde ich immer vor meinem Kind stehen. Das müssen sie ganz sicher wissen. Und ich erinnere mich daran, dass meine Tochter im Grundstudium im vierten Semester war sie unterwegs, kam zurück von einem Wochenende mit Kommilitoninnen. Und das war so ungefähr eine Stunde von uns entfernt im Norden, rief sie mich auf einmal an, Papa, wir sind hier liegen geblieben, da hat eine Lampe geleuchtet und das eine Mädel, das hier diesen Twingo gefahren ist, hat irgendwas in irgendeine Öffnung gekippt, aber sie weiß nicht genau, was in was. Können wir jetzt weiterfahren? Ich sage, auf gar keinen Fall. Ich komme. Habe mich in meinen Bulli gesetzt, Werkzeug eingepackt, alles mögliche zum Abpumpen, keine Ahnung, alles eingepackt, bin da hochgefahren, mir den Twingo angeguckt, wahrscheinlich hat sie Kühlflüssigkeit in die Kühlflüssigkeitsbehälter gekippt. Ja, wahrscheinlich war es so. Also nicht Öl oder was auch immer. Gibt ja auch alle möglichen Katastrophen. Ne? Wahrscheinlich hat sie es richtig gemacht. Okay, wir machen das so, sie fährt vor uns her, ich packe die anderen in meinen Bulli und wenn sie da liegen bleibt, dann schleppe ich ihn ab und so. Dann sind wir zusammen schön gemütlich dann zurück nach Detmold getingelt. Das war da zwischen 11:30 und 12 Uhr nachts. Und am nächsten Tag sagt Hanna zu mir so, weißt du, Papa, die drei Mädels haben gesagt, das hätten unsere Väter nie für uns getan. Kommen alle drei aus Scheidungsfamilien und die Papis sind nicht existent. Und das hat die total beeindruckt. Ich habe nichts von Jesus erzählt. Ich war einfach da. Es war ein Kairos. Ich habe in dem Moment auch gar nicht drüber nachgedacht. Im Nachhinein wird einem das dann gespiegelt. Einfach da sein. Verfügbarkeit. Das ist das Zweite. Einfach da zu sein, Zeit zu haben. Ja, der Thorsten hat ja ein schönes Buch geschrieben über Jungs. Habe ich auch ein Kapitel geschrieben. Und da hat einer der Autoren mal gefragt, wollte mal wissen, ob Eltern eigentlich wissen, wie ihre Kinder sind, und rief ständig bei Familien an, wo die Kinder am Telefon waren, die nicht wussten, wie ihre Eltern sind. Ja, also das ist ein Problem, dass Eltern nicht verfügbar sind, dass Kinder nicht merken, Papa und Mama haben Zeit. Und auch die Sicherheit der Elternbeziehung, zu wissen, zwischen mich und meiner Frau passt kein Blatt Papier, auch das war Kindern ganz wichtig, unseren Kindern wichtig. Und das Letzte natürlich, konsequentes Vorleben, kein Bock auf Gottesdienst habe ich auch nicht. Ja, kein Bock auf Bibelstunde habe ich auch nicht immer. Ich schlepp mich da auch manchmal hin. Ist auch eine Qual. Ja, und dann erlebe ich doch manchmal, dass es gut ist, da gewesen zu sein. Aber es macht nicht immer alles Spaß. Und das müssen Kinder auch lernen. Ja, woran lernen sie das? Ja, nicht nur durch Appelle. Sie lernen es durch unser Vorbild. In einem gewissen Alter ist das eine echte Qual. Also als Teenies, das Thema Gottesdienst und Teenies ist eine Katastrophe. Ja, ganz ehrlich, da hat jeder Probleme mit. Ein Teenie in Gottesdienst kriegen, Katastrophe. Wir haben alle keinen Bock. Es gibt immer so eine Phase, wo man sich quält und verhandelt und dann machst du das dann hier, dann nächste Mal dann nicht, und das kennen wir alle. Aber es lohnt sich, da durchzuhalten. Und wenn sie dann älter werden, wenn sie sich taufen lassen, dann merkt man doch, es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Den Mut möchte ich euch machen. Bleibt dran. Gebt's nicht auf. Vielen Dank fürs Zuhören.